Willkommen bei Modern Medicine, dem Podcast für Medizin, Lifestyle, Prävention und viele mehr. Mein Name ist Alessandro Falcone. Ich bin Medizinstudent, Doktorand und Fitnesstrainer. Mein heutiger Gast ist Samuel Kochenburger. Samuel ist Ernährungsberater und betreut Osteoporose-Patientinnen hinsichtlich knochenstarker Ernährung. Bei ihm ebnete sich der Weg schon früh in diese Richtung. Er absolvierte zunächst seinen Bachelor in Ernährungswissenschaften mit der Abschlussarbeit zum Thema Bohr- und Knochengesundheit. Anschließend machte er noch einen Master für medizinische Ernährungswissenschaft in Lübeck. In dieser Folge sprechen wir über alles rund um Ernährung und Knochen. Dabei geht es natürlich auch um Nährstoffe, insbesondere Calcium, Vitamin D und Vitamin K stehen hier im Vordergrund. Danach gehen wir noch auf übliche Mythen ein, was alles angeblich schädlich ist für die Knochen und diskutieren auch die Rolle von Kreatin, was für mich persönlich ein super spannendes Thema ist. Und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser ersten Podcast-Folge. Samuel Kochenburger, herzlich willkommen.
Ja, danke dir.
Wir haben ja heute einiges auf der Agenda. Wir haben uns ja ein ziemlich großes Thema rausgesucht, Knochen und Ernährung. Da kann man ja stundenlang drüber sprechen. Und ich denke, ein guter Punkt zum Starten wäre vielleicht erstmal mit den Basics anzufangen. Vielleicht kannst du erstmal erklären, kurz grundsätzlich, wie so Knochen eigentlich aufgebaut sind.
Ja, Knochen haben zwei Bestandteile. Einmal den organischen Bestandteil, das ist vor allem Kollagen und gibt so die Flexibilität der Knochen. Das heißt, du kannst dir so vorstellen, Knochen sind natürlich ultra stabil und das sollen die auch sein, aber die brauchen auch eine gewisse Flexibilität, einfach dass Knochen nicht bei jeder Belastung dann auch gleich brechen. Und der zweite Bestandteil, der anorganische Bestandteil, das ist Hydroxylapatit, so nennt man das. Und das ist quasi Calcium und Phosphat. Und das sorgt, wie gesagt, für die Härte der Knochen. Und das sind so die beiden wesentlichen Bestandteile der Knochen.
Was bestimmt denn jetzt, wie viel Knochenmasse ich habe und ob mein Knochen stärker wird oder vielleicht sogar abgebaut wird? Also welche Prozesse spielen da eine Rolle?
Also wir haben quasi zwei Zellen. Das sind einmal die Osteoplasten. Und wir haben das im Studium schon immer gehört. Die Osteoplasten mit B, die bauen auf. Und die Osteoklasten mit K, die klauen. Und das sind quasi die beiden Zellen, die parallel immer ihre Arbeit machen. Das heißt, die eine Fraktion, die Osteoklasten, die bauen halt eben ab und fräsen quasi eine Schneise in den Knochen. Und dann kommen die Osteoplasten und bauen deine Knochen wieder auf. Und diese beiden Zelltypen sorgen eben dafür, dass der Knochen immer wieder umgebaut wird, immer wieder neue Strukturen geschaffen werden und quasi ein permanenter Umbauprozess passiert und die Knochen immer stabil sind.
Genau, also wir haben quasi diese beiden Zelltypen, sagst du, und die stehen sozusagen in einem Gleichgewicht und das bestimmt dann letztendlich, wie viel Knochen auf- und abgebaut wird und wie viel Knochensubstanz wir dann haben. Wie kann ich das denn jetzt messen? Woher weiß ich denn jetzt, ob ich gesunde Knochen habe und was bedeutet das überhaupt, gesunde Knochen zu haben?
Ja, also gesunde Knochen sind stabil, ganz klar. Und wenn die Knochen irgendwann brechen, dann stimmt irgendwas nicht mehr. Wir können die Knochendichte messen. Das heißt, die Knochendichte ist eine Art oder ein Parameter, den wir messen können. Wir machen die Knochendichte-Messung und die bekommen wir in jungen Jahren nicht. Das heißt, in jungen Jahren, du hast noch nie eine gemacht, ich auch nicht und die Zuschauer auch nicht. Die macht man dann irgendwann erst, wenn Risikofaktoren eben auftreten und man nennt das die DEXA-Messung und da werden quasi verschiedene Schallwellen durch den Körper quasi durchgejagt und dann je nachdem, wie die abgestrahlt werden, kann man dann eben feststellen, wie dicht die Knochen sind und das ist einfache Mittel, den wir uns anschauen können und gesunde Knochen sind stabil und wenn dann eben irgendwann die Knochen brechen oder es Risikofaktoren gibt, dann macht man so eine Messung und dann hat man das Schwarz auf Weiß, wie gesund die Knochen tatsächlich wirklich sind.
Du hast jetzt schon gesagt, gesunde Knochen sind stabil. Ja? Das heißt, das Wichtigste an den Knochen ist, dass sie stabil sind und dass sie eben nicht brechen. Und du hast ja auch gesagt, dass im Alter vor allem gibt es da auch ja Probleme mit den Knochen, weil das ist ja, weil nicht jeder junge, gesunde Mensch hat Zugang zu so einem DEXA, ja, zu so einer Knochendichte-Messung. Wieso interessieren uns Knochen jetzt nur im Alter oder sollten wir schon vielleicht auch als junge Menschen darüber nachdenken, über unsere Knochengesundheit?
Im Optimalfall schon so früh wie möglich. Ich habe gerade schon gemeint, dass die Knochen eben im Lauf der Jahre eben so mit 30 Jahren ungefähr das Maximum der Knochendichte erreichen. Und genau deshalb ist in jungen Jahren die Knochengesundheit so unglaublich wichtig, weil wenn ich da schon eine maximale Knochendichte erreiche, die wirklich gut ist, dann kann ich es auch verkraften, wenn ich 50, 60 Jahre alt bin, die Knochendichte so ein bisschen abnimmt. Wenn ich aber diese maximale Knochendichte nicht habe und da schon mit 30, 40 Jahren eben nicht ganz optimal aufgestellt bin, Dann ist natürlich im Nachgang, wenn ich dann wieder ein bisschen älter bin, mit 50, 60 Jahren, dann jede kleine Abnahme eigentlich schon krankhaft, pathologisch, und dann habe ich halt relativ früh eine reduzierte Knochendichte.
Ja, genau. Ich denke da auch immer gerne so drüber nach. Das ist halt wie so eine Reserve, die man sich in jungen Jahren aufbaut. Der Knochen ist ja eher so ein stures Gewebe, sage ich mal. Reagiert nicht so leicht auf Reize und so schnell wie jetzt so ein Muskel. Und wenn jetzt in jungen Jahren schon so dieses Milieu da ist, dass man noch Knochen aufbauen kann, dann sollte man das auch maximal nutzen, damit quasi diese Spitze, dieser Berg so hoch wie möglich ist, von so einem hohen Punkt wie möglich startet, weil es wird zwangsläufig irgendwann bergab gehen. Und je höher man startet, desto mehr Zeit hat man dann natürlich auch, bevor man diese kritische Schwelle da unterschreitet, wo es dann wirklich problematisch wird für die Knochen. Du hattest eben schon angesprochen, jetzt die Faktoren, die die Knochengesundheit beeinflussen, natürlich Sport und Bewegung. Fallen dir da noch weitere ein? Was sind noch für Faktoren, die die Knochengesundheit beeinflussen?
Ja, also generell Sport können wir auch zum Thema mechanische Belastung quasi packen. Es ist so, das gibt den Leitspruch, Form follows Function. Das heißt, wir kennen das Wolffsche Gesetz, und das heißt, die Knochen passen ihre Stärke der Belastung an. Das heißt, wenn ich jetzt jemand bin, der nie Sport treibt, der 18 Stunden am Tag wirklich nur auf der Couch oder halt im Bett liegt und die Knochen keinerlei Belastung erfahren, dann führt das dazu, dass einfach die Knochen nicht gereizt werden. Und wenn Knochen nicht gereizt werden, dann werden sie nicht gebraucht und werden einfach nicht so, bauen sich einfach nicht so stark auf. Das heißt, die mechanische Belastung in Form von Sport, normaler Bewegung, aber auch natürlich ganz normalen Dingen wie aufrecht stehen können. Also wenn ich im Bett liege oder im Rollstuhl bin und einfach meine Wirbelsäule zum Beispiel einfach nicht belastet wird, dann sind das Dinge, die halt leider dazu führen, dass dann die Osteoporose sehr, sehr wahrscheinlich wird. Das heißt, mechanische Belastung ist ein super wichtiger Punkt. Dann generell der Lebensstil. Also meine Ernährung ganz im Allgemeinen. Trinke ich viel Alkohol, rauche ich, komme ich irgendwie mit vielen Umweltgiften in Kontakt, solche Dinge. Medikamente, ein super, super wichtiger Punkt. Steroidtherapie, Cortison zum Beispiel oder Chemotherapie. Es gibt ganz, ganz viele Medikamente, die manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger den Knochen schädigen, und so halt eben dann langfristig, vor allem bei der langfristigen Therapie, dann das Risiko, für Osteoporose eben erhöhen. Andere Erkrankungen ganz allgemein, also bestimmte Erkrankungen, nicht nur die Therapie dieser Krankheit, auch die Erkrankung an sich, Reizdarmsyndrom oder bestimmte hormonelle Erkrankungen, die da einfach das Risiko wirklich sehr stark erhöhen. Und wie gesagt, die Ernährung ist da nochmals für eine Sonderform, die halt auch absolut entscheidend ist und super wichtig ist.
Ja, das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, wie bei so vielen Dingen, was Gesundheit angeht, dass es jetzt sowohl eine Kombi von Lebensstilfaktoren als auch, ich sag's mal, medizinische Faktoren hier eine Rolle spielen. Ja, du hast Cortison angesprochen hier. Das kann natürlich langfristig hochdosiert zu Knochenproblemen führen oder auch andere konkrete Erkrankungen, ja, vor allem hormonelle Geschichten fallen mir hier ein. Eine Schilddrüsenüberfunktion kann da Probleme machen oder auch so ein fancy Wort jetzt. Hyperparathyroidismus.
Schwieriges Wort,
Ja,
ja.
das ist ein
Optimal.
interessanter Zungenbrecher. Quasi dadurch, dass in den Nebenschilddrüsen wird das sogenannte Parathormon produziert. Und wenn es davon zu viel gibt, zum Beispiel durch bestimmte Tumoren in den Nebenschilddrüsen, das führt dann dazu, dass Kalzium aus dem Knochen herausgelöst wird und langfristig dann halt auch, dass die Knochendichte abnimmt. Ja, unser Hauptthema heute ist ja jetzt die Ernährung. Ja, kannst du vielleicht mal darauf eingehen, wie man so strukturell darüber nachdenken könnte, was sind so die grundlegenden Säulen einer knochengesunden Ernährung?
Ja, also ganz viel, ne? Und hier fängt es auch an, zum Beispiel diese anti-entzündliche Ernährung ist super wichtig. Wir wollen keine chronischen Entzündungen, auch die Hormone. Wir können ein Stück weit mit Hilfe der Ernährung auch den Hormonhaushalt beeinflussen. Darmgesundheit, nur ein gesunder Darm kann Nährstoffe auch aufnehmen in der Menge, der wir das wollen. Und dann der Knochenstoffwechsel oder halt der Kalziumhaushalt im Allgemeinen. Das sind Dinge, wo wir mit der Ernährung eben angreifen können. Und ja, ist eigentlich ganz klar, dass die Ernährung da super wichtig ist, weil wenn mir zum Beispiel Protein fehlt, kann ich kein Kollagen im Knochen aufbauen. Also da können ja kein Protein selber herstellen im Körper. Auch Kalzium und Phosphat können nicht einfach irgendwie entstehen. Die müssen schon irgendwo herkommen. Und da ist einfach die Ernährung unglaublich wichtig. Und das sind so die wesentlichen Säulen, die erklären, wie halt eben die Ernährung hier helfen kann.
Also quasi auf der einen Seite Dinge, die Bausteine, direkten Bausteine für die Knochen liefern. Also da ja Calcium, Protein, was du gesagt hast. Aber zum Beispiel auch Magnesium ist ja auch im Knochen letztendlich irgendwo enthalten. Und auf der anderen Seite sagst du Regulation von Hormonen bzw. Regulation des Knochenstoffwechsels, ja, worüber wir eben gesprochen haben. Die Osteoblasten, die Osteoklasten, die den Auf- und Abbau beeinflussen, die können in einer gewissen Hinsicht auch direkt über die Ernährung beeinflusst werden. Gehen wir mal direkt rein in die einzelnen Bausteine und fangen wir mal mit dem wohl wichtigsten bzw. der als wichtigste erachtete Baustein an, mal mit dem Calcium. Wie viel Calcium brauche ich denn jetzt pro Tag, um meine Knochen optimal versorgen zu können?
Zwischen 1200 und 1500 Milligramm, das ist so die Menge, die man da anstreben sollte. Ich finde es super toll, dass du es gerade gemeint hast, der am wichtigsten, erachtetste, so irgendwie Nährstoff, absolut richtig. Wenn ich eingebe in Google Ernährung Osteoporose, dann kommen die ersten 10 Artikel und da wird nur vom Calcium gesprochen, nichts anderes erwähnt. Unglaublich wichtig, keine Frage. Wenn ich da zu wenig habe, ist das nicht gut für die Knochen, aber es ist super leicht, ausreichend Calcium aufzunehmen. Dazu kommen wir bestimmt gleich. Es gibt weitaus mehr, was wir da machen können.
Du sagst jetzt 1200 bis 1500 Milligramm am Tag, hast du jetzt gesagt, richtig?
Korrekt, ja.
Die meisten Zufuhrempfehlungen von den Fachgesellschaften liegen jetzt um die 1 Gramm. Ich glaube, EFSA, also die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, sagt 950 Milligramm. Du sagst ein bisschen mehr. Wie kommst du dazu, dass du ein bisschen mehr als diese offizielle Empfehlung hier empfiehlst?
Ja, also ich komme aus der Ernährungstherapie. Das heißt, ich berate Frauen, die Krankheit halt eben schon haben. Und da ist natürlich auch so, dass wir da ja eventuell ein bisschen strenger sind, andere Richtwerte haben. Aber ich denke, du hast absolut recht, wenn das auch nur 1000 Milligramm sind, das ist auch absolut in Ordnung. Es sollte halt jetzt nicht wirklich wesentlich weniger sein. Und wenn wir uns anschauen, es gibt tatsächlich, wenn ich jetzt so eine blinde, vegane Ernährung quasi habe und mir da keine Gedanken mache, was eventuell dann nicht ausreichend ankommen kann, dann bin ich da schnell auch mal bei 300, 400 Milligramm Calcium. Und das ist natürlich absolut schlimm für die Knochen und das ist absolut nicht gut. Prävention würde ich sagen, hast du absolut recht, 1000 Milligramm und Therapie dann ein bisschen mehr.
Ja, ich meine, nach oben hin, ich glaube, das Upper Level, das liegt ja, weißt du das aus dem Kopf, wo das Upper Level liegt, glaube um die 1500, aber das müsste ich nochmal genau nachchecken. Aber das ist ja auch noch in den Empfehlungen, unter den Höchstempfehlungen, dass man sich da auch keine Gedanken machen muss, dass man sich da überdosiert, wenn man 1200 Milligramm Calcium da am Tag zu sich nimmt. Du hast gerade eben schon angesprochen, mit einer veganen Ernährung könnte das ein bisschen schwieriger werden. Was sind denn so typische Calciumquellen?
Ja, die typische Calciumquelle, Milchprodukte, das heißt Milch, Käse, Joghurt, Quark, absolute Calcium-Bomben haben richtig, richtig viel. Ein Stück weit bei diesen tierischen Produkten ist die Sardine und der Lachs so ein bisschen Außenseiter, die haben auch noch relativ viel Calcium, aber ich würde niemals irgendjemand raten, seinen Calciumbedarf über Lachs und Sardinen zu decken, also das bitte nicht. Und neben diesen Milchprodukten eben dann grünes Blattgemüse, Mandeln, aber auch natürlich mittlerweile angereicherte Pflanzenmilch, die haben in der Regel halt, weil die halt von dieser Thematik eben wissen, ausreichend Kalzium, Samen, Sesam, ja, unglaublich viel und natürlich Mineralwasser. Das heißt, Mineralwasser ist so der wesentliche Lieferant auch in der Therapie nachher. Wenn ich halt eben weiß, okay, ich habe über die Ernährung nicht ausreichend, dann ist es super einfach, da einfach ein kalziumreiches Mineralwasser und dann habe ich da schnell mal 300, 400, 500 Milligramm Kalzium pro Liter. Und das ist natürlich dann super einfach, damit ausreichend Kalzium aufzunehmen.
Inwieweit unterscheiden sich da verschiedene Wasseranbieter? Muss man da zum Beispiel, wenn man jetzt ein Veganer ist und sagt, die Milchprodukte fallen raus und ich möchte meinen Bedarf irgendwie über Mineralwasser decken, muss ich da bestimmte Marken kaufen oder sind die eher ähnlich alle?
Es gibt unglaubliche Unterschiede. Das Standardwasser hat zwischen 80 Milligramm vielleicht und um die 100. Aber es gibt auch dann wirklich welche mit 400, 500 bis zu 800 teilweise. Das heißt, wenn man da wirklich eine richtige Calciumbombe braucht, ich weiß nicht, können wir im Podcast auch PDFs verlinken. Es gibt von der Osteoporose-Gesellschaft eine tolle Übersicht über Mineralwässer. Können wir die da gerne reinmachen. Unglaubliche Unterschiede und auf jeden Fall auf die Marke achten.
Die packen wir auf jeden Fall in die Shownotes danach. So, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, welche Quellen und wie viel Calcium brauche ich. Kann ich denn irgendwie kontrollieren mit bestimmten Markern oder irgendwelchen Blutwerten, ob ich da in einem richtigen Bereich liege oder muss ich mich da auf was anderes verlassen?
Da muss ich mich auf was anderes verlassen. Es ist so, dass diese Elektrolyte im Blut super streng reguliert werden. Das heißt, Kalzium, Magnesium, Natrium, Kalium, die müssen einfach im Blut immer konstant bleiben. Und das heißt, dass diese Menge, die da im Blut eben vorherrscht, nicht eine Aussage darüber liefern kann, wie viel denn davon wirklich über die Ernährung auch reinkommt. Und das heißt, wenn ich mich jetzt vegan ernähre und darauf nur sicher gehen möchte, dann würde ich mal eine Woche vielleicht die Ernährung tracken und eben schauen, wie viel kommt denn da am Kalzium überhaupt rein. Wenn ich jetzt mich nicht vegan ernähre und in meiner Ernährung wirklich regelmäßig Milchprodukte habe, dann würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Kann man auch machen, um einfach safe zu sein. Aber da hat man in der Regel dann ausreichend Kalzium.
Ja, das ist nämlich oft auch ein Missverständnis, was man hört. So, die Leute denken, ja, ich messe das Kalzium im Blut und darüber kann ich dann ablesen, wie gut mein Körper mit Kalzium versorgt wird. Aber du hast ja schon gesagt, es wird konstant gehalten. Es wird ja eben konstant gehalten, indem, wenn es zu niedrig wird, dann zieht sich der Körper das aus den Knochen raus. Und 99% sind halt im Knochen und bis das mal leer ist, dann hat man da irgendwann eine Fraktur nach Jahrzehnten, hat aber immer einen guten Kalziumspiegel im Blut und dachte, ich bin super versorgt und dann bricht irgendwann der Knochen und man wundert sich, hey, es war doch alles super.
Ja, und du musst dich wundern, wie viele mir das immer im Telefonat oder auch wie über Social Media mich das fragen und mir sagen, ach ja, nee, beim Kalzium bin ich ja gut aufgestellt, ich habe ja einen guten Kalziumspiegel. Das ist wirklich, das ist der Mythos schlechthin, und liegt halt auch daran, weil dieser Kalziumspiegel sehr häufig analysiert wird. Das heißt, jeder Osteoporose-Patient hat dieses Labor regelmäßig. Ja, und leider wird das dann nicht optimal angesprochen, vielleicht auch nicht erklärt oder ja, falsch erklärt, keine Ahnung, aber das mit der Mythos überhaupt.
Ein weiteres Vitamin ist, was sehr wichtig ist auch für den Kalziumstoffwechsel, ist ja Vitamin D. Kannst du vielleicht einmal grob darauf eingehen, was so die Funktion von Vitamin D ist bezüglich jetzt auf die Knochen?
Ja, genau. Gut, dass du das ansprichst. Also Vitamin D hat ja, glaube ich, mit die vielfältigsten Funktionen überhaupt, die ein Vitamin haben kann, um das so auf die Knochengesundheit runterzubrechen. Vitamin D fördert die Aufnahme von Kalzium im Darm. Ist für die Knochenbildung und Erhaltung relevant. Das heißt, Vitamin D fördert die Aktivität der Osteoklasten, das wollen wir ja, und hemmt die der Osteoklasten. Generell ist es für den Kalzium- und Phosphatspiegel relevant und reguliert diesen. Und der wesentliche Punkt beim Vitamin D ist, dass super, super viele einen Mangel haben und vielleicht mal 1000 Einheiten am Tag nehmen oder sagen, ach nee, ich bin 3 Wochen im Jahr auf Sardinien und machen Urlaub und hab da, genau, sonne mich da. Das heißt, unglaublich viele haben einen Mangel. Die Effekte sind unglaublich stark auf die Knochengesundheit. Und deshalb ist einfach sehr wichtig, dass man da einen sehr starken Fokus auch auf Vitamin D legt, weil wir da wirklich sehr, sehr viel machen können und die Effekte von Vitamin D wirklich sehr stark sind auf die Knochengesundheit.
Du hast jetzt gesagt, dass viele Leute, sehr viele Leute, beziehungsweise wir reden jetzt erstmal nur von Deutschland hier, gehe ich mal von aus, einen Vitamin D-Mangel haben. Was genau heißt das? In welchem Bereich anhand der Blutwerte bewege ich mich da, wenn du von Vitamin D-Mangel sprichst?
Das ist die Frage, du fragst an mich. Der Mangelbereich liegt bei weniger als 30 Nanogramm pro Milliliter. Da sagt auch der Arzt, okay, wir haben jetzt einen Mangel. Ist aber so, dass wir halt in der Therapie vor allem erreichen möchten, dass wir einen optimalen Spiegel haben. Das heißt, nicht nur einen Mangel verhindern und dann quasi 31 Nanogramm haben oder 33, sondern wirklich einen guten Vitamin D-Spiegel. Auch hier scheinen sich die Geister, was wirklich optimal ist. Und in der Therapie ist das so, ich würde auf jeden Fall einen sehr guten Vitamin D-Spiegel empfehlen. Der liegt so im Bereich zwischen 70, 80 Nanogramm ungefähr. Ich würde sagen, in der Prävention, das heißt für die Zuhörer, die jung sind und jetzt keine Therapie machen, reicht es, wenn du um die 50 Nanogramm vielleicht liegst. Das ist auch ein guter Mittelwert. Genau, aber da scheinen sich auch die Geister und irgendwie weiß keiner so richtig, was denn jetzt richtig. Aber genau, ich bin auf jeden Fall Team ein bisschen mehr, ein bisschen höher mit Vitamin D-Spiegel.
Ja, ich glaube, das ist wirklich eines der umstrittensten Themen immer wieder in der Literatur. Man hört immer wieder ständige Debatten. Du hast jetzt gesagt, ein Mangel ist weniger als 30 Nanogramm pro Milliliter. Das sind ja jetzt die Cut-offs, also die Grenzwerte der American Endocrine Society, sagst du, glaube ich. Ja, also jetzt, wenn wir die EFSA, die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, fragen oder das Robert-Koch-Institut, die sagen, ja, ein richtiger Mangel ist weniger als 12 Nanogramm pro Milliliter und dann suboptimal weniger als 20 und alles über 20 ist normal. Und dann, wenn man die Amerikaner fragt, die sagen dann ja, alles unter 20 ist schon ein Mangel und zwischen 20 und 30 suboptimal. Ja, also da scheiden sich die Geister sehr, sehr stark. Und wenn man mal reinguckt, wie diese Empfehlungen eigentlich zustande kommen, und dann findet man auch relativ schnell, warum die sich so unterscheiden, weil die nehmen alle andere Maßstäbe und Kriterien, wie die darauf kommen. Ja, die eine Fachgesellschaft sagt, okay, wir nehmen nur als Outcome jetzt Knochendichte, hartes Outcome oder Frakturraten, die assoziiert sind mit bestimmten Vitamin-D-Spiegeln. Die andere Fachgesellschaft nimmt einen anderen Marker, die sagt, nee, wir schauen auf die maximale Parathormonunterdrückung durch Vitamin-D oder so und kriegen demnach einen anderen Cut-Off. Geschweige denn, die ganzen Cut-Offs basieren sowieso hauptsächlich nur auf den Knochen-Outcomes. Wenn wir jetzt über das Immunsystem, Herz-Kreislauf-Geschichten oder sonstiges reden, dann werden die von den meisten Fachgesellschaften auch gar nicht berücksichtigt. Aber nicht, weil die sagen, okay, wir ignorieren das, wir wissen nicht, dass es gibt, wir sind zu dumm dazu, sondern die sagen, die Evidenz ist noch nicht weit genug. Ne? Aber das ist halt immer eine Interpretationssache und gibt es immer wieder große Debatten drüber, über diese ganzen Geschichten.
Ja, absolut. Und ich glaube, das Problem ist halt auch, dass die Evidenz, die halt manche einfach sehen wollen, sind dann RCTs und Placebo-kontrolliert und all das. Und das sind halt Dinge, die wir im Bereich der Ernährung häufig einfach nicht machen können. Das heißt, diese Qualität, was manche möchten, können wir gar nicht liefern. Und von daher ganz schwieriges Thema. Und ja, wird es bestimmt noch einige Diskussionen geben in den nächsten Jahren.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, du hast jetzt mehr als 70 als Empfehlung gesagt. Wenn man sich jetzt die Obergrenzen anschaut, das Erste, was ja, wovor man Angst hat bei einer Vitamin-D-Überdosierung, ist ja, sage ich mal, eine Hyperkalzämie. Also, dass wir durch diese verstärkte Kalziumaufnahme eben zu viel Kalzium im Blut bekommen. Und da ist in der Literatur eigentlich so, dass erst ab 100, im Spiegel von 100 Nanogramm pro Milliliter, fängt man sich da an, erst Sorgen über diese Geschichten zu machen. Ja, also, was du jetzt sagst, das tritt sehr selten bis gar nicht so auf. Ne? Man soll niemals nie sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich da in einem kritischen Bereich befinden würde, direkt mit diesen Werten.
Korrekt, korrekt. Und ich glaube auch wichtig, nochmal zu erwähnen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich irgendwie bei meiner Google-News-Seite bin, da kommt immer wieder sowas wie Fokus, warnt vor Vitamin D oder Stiftung Warentest, Vitamin D durchgefallen, ja, nicht zu viel machen. Durch diese Meldungen habe ich halt einfach als Person einfach, die nicht so viel Ahnung hat, vielleicht einfach Angst vor Vitamin D und ich überlege mir, oh, Hilfe. 1000 Einheiten, 2000 Einheiten, schaden die mir jetzt? Darf ich mein Vitamin D überhaupt noch nehmen? Das ist natürlich absolut irreführend, weil halt da wird quasi Angst gemacht vom Vitamin D, was dann natürlich irgendwann, wenn ich es super hoch dosiere, natürlich schädlich ist, keine Frage, aber diese normalen Dosierungen sind einfach ja, ungefährlich und genau, braucht man auf jeden Fall keine Angst davor haben.
Ja, genau. Ich glaube, das wird auch oft verwechselt, ne? Weil auf der anderen Seite hast du natürlich auch Leute, die sagen, ja, schmeißt euch hier jeden Tag 20.000 Einheiten über Jahre hinein, dann würde man schon anfangen, Bauchschmerzen zu bekommen. Aber wenn man wirklich, wie du schon sagst, über die humanen Dosierungen spricht, hält sich das Risiko da auf jeden Fall in Grenzen.
Ja.
Was sind so humane Dosierungen, wenn wir jetzt schon mal darüber reden? Wo liegen wir da meistens? Weil du zum Beispiel auch mit deinen Patientinnen?
Ja, da ist es so, dass wir halt das auch aufteilen in quasi eine Aufladephase. Wir schauen uns an, wie ist der aktuelle Spiegel, wie laden wir denn auf, um dann diese angestrebten 80 Nanogramm zu erreichen und dann halt danach die Erhaltungsphase. Eine Erhaltungsphase liegt ungefähr bei 4.000 bis 8.000 Einheiten täglich, schwankt aber super stark. Das heißt, teilweise gibt es wirklich Frauen, die 2.000 Einheiten bekommen und dadurch wirklich schon ihren Spiegel halten können. Manche brauchen tatsächlich sogar 10.000 Einheiten, ein bisschen mehr. Das heißt, es variiert und deshalb nicht blind irgendeinem Guru folgen und da blind irgendwas einwerfen. Macht euch Gedanken darüber, wie viel Vitamin D ihr wirklich braucht und folgt da nicht blind irgendwelchen Empfehlungen.
Also optimalerweise nach dem Blutspiegel dann supplementieren, dann wie du es sagst. Ne, also jetzt die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde sagt jetzt 4.000, also IU ist ja immer die Einheit, internationale Einheiten, als obere Grenze, aber auch hier wieder, ne, wie kam das zustande? Die haben einfach geguckt, was nehmen wir als erstes, was auftritt als Nebenwirkung? Hyperkalzurie, das heißt im Urin zu viel Kalzium, das tritt bevor überhaupt eine Hyperkalzämie auftritt auf. Ne? Dann haben die gesagt, okay, wir haben hier Daten, 10.000 Einheiten für ein Jahr, da haben wir eine Hyperkalzurie, noch keine Hyperkalzämie, muss man hier betonen. Und dann haben die das genommen und nochmal einen Sicherheitsfaktor von 2,5 draufgeschlagen, das ist dann ziemlich willkürlich natürlich, und dann landen die bei den 4.000. Ne? Also das ist sehr konservativ gesetzt. Das heißt, ich kriege jetzt nicht Bauchschmerzen, wenn jemand über 4.000 oder so supplementiert. Es muss halt nur gut betreut werden, am besten auch ärztlich betreut, dass man dann die Blutwerte im Blick hat auf jeden Fall.
Ja, absolut. Und ich meine, das ist auch die logische Folgerung. Wenn ich durch Vitamin D mehr Kalzium über die Nahrung aufnehme, dann ist auch die Logik, dass ich dann halt ein bisschen mehr ausscheide. Also alles andere wäre ein bisschen komisch.
Kommen wir zum anderen wichtigen Vitamin, was auch oft in Kombination mit Vitamin D genannt wird, und das ist Vitamin K. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Was gibt es da für Formen? Was ist so die Funktion von Vitamin K?
Ja, mega, mega spannend. Wir haben Vitamin K1. Vitamin K1 finden wir in grünem Gemüse, Grünkohl, Spinat, Brokkoli und so weiter. Und wenn wir das so ein bisschen runterbrechen, was macht Vitamin K, Vitamin K1? Vitamin K1 ist vor allem, wenn wir das anschauen, für die Blutgerinnung verantwortlich. Das heißt, wenn ich da, ist eben klar, komplex der Blutgerinnungskaskade, und da spielt Vitamin K1 so eine wesentliche oder eine wichtige Rolle. Vitamin K2 ebenso, hat die gleichen Funktionen. Generell Vitamin K ist für die Carboxylierung quasi ein enzymatischer Schritt, der bei vielen, vielen Proteinen eben für die Aktivierung sorgt. Und Vitamin K2 ist einfach so generell Vitamin K für enzymatische Schritte unglaublich wichtig. Hier auch Vitamin K2. Vitamin K2 finden wir in fermentiertem, in Natto, sind so fermentierte Algen, finden wir hier bei uns in Europa nicht, in Parmesan, in Butter, in Eigelb. Und Vitamin K2 hat eine super wichtige Funktion für die Knochengesundheit. Und zwar aktiviert Vitamin K2 Osteokalzin. Und Osteokalzin ist ein Protein, das die Aufgabe hat, Kalzium zu transportieren. Das wollen wir ja. Wir wollen, dass das Kalzium, das in der Blutbahn vorliegt, auch dahin kommt, wo wir es wollen, nämlich in die Knochen. Und genau hier Vitamin K2 wichtig.
Du hast gesagt, die Quellen sind unterschiedlich. Du hast tierische Quellen für Vitamin K2 angesprochen und pflanzliche Quellen für Vitamin K1. Gibt es da Unterschiede in diesen Quellen, was so Bioverfügbarkeit und solche Sachen angeht?
Ja, also Vitamin K2 ist in seiner Wirkung ganz klar dem Vitamin K1 überlegen. Es gibt Studien, die da teilweise auch eine knochenstarke Wirkung von Vitamin K1 belegen, aber so, dass schon Vitamin K2 da in seiner Wirksamkeit auf jeden Fall überlegen ist. Und wenn wir das mal anschauen, was kann man denn supplementieren? Das Vitamin K2 MK7, quasi so eine Unterform, ist die biologisch aktivste Form quasi. Und wenn man da eine Nahrungsergänzung macht, dann in der Regel mit Vitamin K2 MK7.
Wie sieht es denn jetzt aus? Also wenn ich mich jetzt ernähre, sagen wir mal normal, was auch immer normal heißen soll, ernähre, bin ich groß gefährdet, irgendwie zu wenig Vitamin K zu mir zu nehmen? Würden viele Leute von Supplements profitieren, oder ist das eher die Seltenheit?
Tatsächlich hat jeder von uns schon mal Vitamin K2 bekommen, in der Regel, und zwar Neugeborene. Bei Neugeborenen ist das so, dass sie prophylaktisch Vitamin K bekommen, einfach aus dem Grund, weil Vitamin K für die Blutgerinnung super wichtig ist und Neugeborene da häufig nicht so viel, nicht ausreichend haben. Das heißt, jeder von uns hat schon mal im Laufe seines Lebens hoffentlich Vitamin K bekommen. Wir haben über die Ernährung nicht so unglaublich viel Vitamin K. Das ist einfach so. Die Japaner haben uns da was voraus. Wie gesagt, die essen das Natto, wo sehr viel Vitamin K2 drin ist. Wir Deutschen nicht so viel. Das heißt, dass eigentlich jeder davon profitieren würde, Vitamin K2 zu supplementieren. Es ist halt so, dass wir diesen Mangel eigentlich nicht wirklich feststellen können. Das ist nicht beim Vitamin D, wo wir einfach den Spiegel uns anschauen und dann feststellen, okay, wir haben zu wenig, wir haben zu viel, wir sind genau richtig. Beim Vitamin K2 haben wir nicht so wirklich diese Laborwerte. Wir können uns zum Beispiel unterkarboxyliertes Osteokalzin anschauen. Also genau das, was ich gerade meinte. Vitamin K2 karboxyliert Osteokalzin. Wenn ich zu wenig Vitamin K2 habe, wird dieses Osteokalzin nicht ausreichend karboxyliert. Und dann nennt man das eben unterkarboxyliertes Osteokalzin. Das ist ein Marker, der reagiert aber erst, wenn wirklich sehr, sehr wenig Vitamin K2 in der Ernährung liegt. Das heißt, macht auf jeden Fall Sinn, da prophylaktisch relativ niedrig dosiert Vitamin K2 auch zu supplementieren.
Ich glaube, da ist auch wieder ähnlich wie beim Vitamin D oft ein Missverständnis, was so den Unterschied von Mangel und wirklich suboptimaler Versorgung angeht. Weil auch hier wieder, ne, wenn man jetzt die Fachgesellschaften fragt, sagen die als Zufuhrempfehlung ja 1 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also sind wir meistens bei 70 Mikrogramm dann Vitamin K. Das erreichen auch einige, würde ich mal behaupten, aber hier geht es nur um Blutgerinnung. Ja, also diese Zufuhrempfehlungen sind nur auf dem Marker von Blutgerinnung basierend. Ja, über Knochen, auch hier wieder, haben sie sich angeguckt und gesagt, das reicht noch nicht von der Evidenz. Aber wie gesagt, das ist immer ein sehr, 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 sehr hoher Beweismaßstab, was da von den Fachgesellschaften angesetzt wird. Und bevor die etwas empfehlen, dann sind sie sich schon sehr, sehr sicher. Das heißt nicht, dass man auch schon vorher davon profitieren könnte. Besonders bei Vitamin K, weil du ja auch hier sagst, dass man da in dem Blut direkt das Messen ziemlich sinnfrei ist, plus dann dieses unterkarboxylierte Osteokalzin als Marker könnte man dann zur Rate ziehen. Aber du sagst, das reagiert auch ziemlich spät.
Ja, absolut. Und das ist halt auch der Punkt generell bei allen Blutwerten. Man gibt viele, ich denke, das hast du auch schon mitbekommen in deiner Arbeit, die einfach sagen, wir können ja jeden Nährstoff, alles können wir im Blut messen, dann machen wir das. Und wenn wir da feststellen, es gibt einen Mangel, dann machst du davon einfach was. Und das ist halt einfach Mythos Nummer zwei, der so unglaublich groß ist. Wir können nicht alles messen oder wir können das schon messen, was im Blut eben vorliegt, aber wir können eben nicht sagen, okay, wir haben dann einen bestimmten Wert und du hast jetzt zu wenig. Das ist halt bei vielen Dingen eben nicht der Fall. Und da muss noch viel geforscht werden. Das heißt, es gibt bestimmt irgendwann da die Möglichkeit, dass man das ein bisschen genauer eben sich anschauen kann. Aber aktuell sehen wir das ein bisschen nicht im Blindflug, aber wir können halt diese Laborwerte uns anschauen, die aber halt wirklich nur zeigen, wenn ich super, also wenn ich viel zu wenig habe, aber nicht diese optimale Versorgung eben, die können wir dann nicht so wirklich im Labor abbilden.
Nicht alles, was technisch machbar ist, ist auch medizinisch sinnvoll, glaube ich. Ich fasse das ganz gut zusammen hier, wenn wir über solche Themen wie Nährstoffanalysen im Blut sprechen.
Super, merke ich mir.
Wenn wir zum nächsten Mineral kommen, was jetzt wichtig ist für die Knochengesundheit, das ist ja so ein Stichwort Magnesium. Was kannst du uns zu Magnesium sagen? Was ist die Rolle von Magnesium bezüglich Knochen?
Ja, generell vielleicht noch hier ein kleiner Hinweis. Viele, viele Dinge, die den Muskeln gut tun, machen das auch für die Knochen. Das heißt, Protein für Muskelaufbau unglaublich wichtig. Vitamin D genauso, auch für die Muskeln wichtig, auch für die Knochen und hier auch bei Magnesium. Magnesium, da können wir die Funktion so ein bisschen runterbrechen bezüglich der Knochengesundheit. Und zwar ist Magnesium an der Aktivierung von Vitamin D beteiligt. Vitamin D muss, bis es aktiv wird, zweimal aktiviert werden. Einmal in der Leber und einmal in der Niere vor allem. Und hier ist Magnesium bei allen enzymatischen Schritten Kofaktor. Und wenn wir da ausreichend Magnesium haben, können wir eben auch garantieren, dass Vitamin D ausreichend aktiviert werden kann und halt eben dann auch seine Wirkung entfalten kann. Und auch der Transport von Vitamin D, also das Vitamin D bindende Protein, das braucht auch Magnesium. Und von daher ist Magnesium sowohl für die Knochengesundheit, auch für die Muskelfunktion, die sind auch vielfältig, die Funktionen da, genau, super wichtig. Bei Magnesium ist auch so, wir können da keine Blutwerte uns anschauen, wurden teilweise schon, also gibt viele, viele Studien, die da versucht haben, Marker zu finden für Magnesium. Wir haben nach wie vor keinen gefunden und auch deshalb hier macht das durchaus Sinn, in der Therapie auf jeden Fall Magnesium zu verwenden, aber auch wenn ich halt gesund bin und einfach viel Sport treibe.
Was sind denn so gute Magnesiumquellen aus der Ernährung?
Also, hast mich erwischt. Genau. Vielleicht hast du da eine
Grünes
Idee.
Blattgemüse ist da, glaube ich, auch
Schon wieder,
oben mit
schau.
dabei, wie bei Vitamin K, ne? Da haben wir natürlich viel gleich mehrere gute, wichtige Nährstoffe für die Knochen dabei bei so grünem Blattgemüse, sage ich mal. Du hast gerade angesprochen, wenn man Sport macht, vor allem könnte es auch Sinn machen, das zu supplementieren. Ich nehme an, das liegt daran, dass über den Schweiß auch sowas ausgeschieden werden kann und deswegen auch der Bedarf höher sein kann, ne?
Korrekt.
Also grundsätzlich ist es natürlich so, ne, man kann jeden Nährstoff auch über die Ernährung decken. Wenn jetzt jemand wirklich das Ziel hat, ich möchte mal nicht supplementieren, ich möchte genug Magnesium mit der Ernährung zu mir nehmen, kann man sich natürlich da auch Gedanken machen, speziell Lebensmittel auswählen. Nicht jeder muss da supplementieren, aber es kann für manche oder beziehungsweise für einige auch deutlich sinnvoll sein, gerade auch in der Therapie. Weil auch hier wieder nach oben hin macht man da nicht sehr viel falsch, ne? Also dass die Hauptnebenwirkung bei Magnesium ist ja dann, dass man irgendwelche Darmnebenwirkungen bekommt, ne? Und jetzt wirklich richtige, schwerwiegende gesundheitliche Probleme. Klar kann man die auch bekommen, aber da muss man wirklich sehr hohe Dosen supplementieren für bei Magnesium. Ist nicht bei allen Nährstoffen so, manche haben auch eine geringere therapeutische Breite, sage ich mal. Aber Magnesium jetzt auch eher unbedenklich her. Kommen wir zu einem weiteren Thema, was häufig natürlich auch Debatten mit sich zieht, nämlich die Proteinzufuhr und Knochen. Was kannst du uns denn darüber erzählen?
Wenn ich entscheiden müsste, ein Nährstoff, und den haben alle meine Klienten in ausreichender Menge, dann wäre es Protein. Protein ist unglaublich wichtig für die Knochen. Das vorhin schon gemeint, wir brauchen eben, um Kollagen aufbauen zu können, Aminosäuren. Und wie kommen die her? Die kommen halt eben, wenn ich ausreichend Protein aufnehme. Und dieses Osteoporose-Klientel, diese Osteoporose-Patientin, sagt man, die ist über 40 Jahre ungefähr, das ist ein Klientel, die haben unglaublich wenig Protein in ihrer Ernährung. Das heißt, die achten halt nicht auf ausreichend Protein. Die haben vielleicht eine vegane, vegetarische Ernährung, vielleicht einmal die Woche Fleisch, vielleicht einmal die Woche Fisch. Und diese Proteinquellen sind da einfach wirklich sehr rar. Und das heißt, es kommt wirklich vor, dass man da eine Proteinaufnahme hat von vielleicht mal 0,5 Gramm Protein. pro Kilogramm Körpergewicht, das ist natürlich massiv zu wenig. Das heißt, das Klientel, das diese reduzierte Knochendichte hat, hat in der Regel sehr, sehr wenig Protein. Und wir brauchen einfach ausreichend Protein, um halt das Kollagen aufbauen zu können. Und von daher würde ich in der Prävention zumindest 1,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht raten. Das ist auch wirklich ein sehr konservativer Wert. Und in der Therapie auf jeden Fall 1,5 Gramm. Da müssen wir wirklich schauen, dass wir ausreichend Protein haben. Und genau, ich denke auch für die jungen Zuschauer, die natürlich so ein bisschen Muskeln aufbauen möchten, fit und gesund bleiben, Protein mit der Nährstoff überhaupt.
Ja, auch wieder mal so ein schönes Debattenthema, ne? Also zur Orientierung mal, die offiziellen Empfehlungen liegen bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber gerade in den letzten Jahren gibt es da viele Stimmen, die sagen, das ist zu niedrig. Gerade wenn wir über sportlich aktive Menschen reden, die auch Muskelaufbau, Knochenaufbau und so weiter betreiben möchten. Ja, die besten Daten, die wir haben, zeigen ja da, dass bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das auf jeden Fall noch mit mehr Benefits zu rechnen ist, jetzt beim Muskelaufbau zum Beispiel. Und du sagst, mit 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei deinen Osteoporose-Patientinnen, da sind sich alle einig, das ist auf jeden Fall zu wenig, ne? Also du hast jetzt gesagt, 1,5 Gramm nutzt du auch in deiner Therapie mit deinen Klientinnen.
Genau, da fängt das an. Wenn ich jetzt halt wirklich noch den Muskelaufbau im Fokus habe und da wirklich aktiv auch Sport treibe und Muskeln aufbauen möchte, dann auch gerne noch ein bisschen mehr. Aber das ist schon wirklich dann eine therapeutische Dosierung, wo man damit arbeiten kann. Genau, wie geht es denn dir damit? Wie häufig wurde es schon angesprochen auf das Thema Niere? Pass auf deine Niere auf, ja, nicht zu viel Proteine.
Sehr häufig, ne? Das ist natürlich super, super gängiger Mythos. Ja, ich weiß nicht, ob sie unbedingt nur einen Mythos nennen würde. Es gibt mit Sicherheit einige Nierenerkrankungen, wo es auch eine Rolle spielt. Aber für junge Menschen, auch hier wieder, wenn man sich in humanen Dosierungen bewegt, würde ich da jetzt nicht allzu viel Kopfschmerzen bekommen, wenn jemand 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein supplementiert. Da gibt es viel, viel schlimmere Dinge für die Nieren und das hat wahrscheinlich gar keinen Einfluss mehr oder weniger in diesen Bereichen.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du es geschaut hast, bei Seven vs. Wild, Trimax hat irgendwas erzählt von, wenn ich irgendwie mir zwei, drei Proteinshakes am Tag reinhaue, dann bekommt er Nierenschmerzen. Das habe ich jetzt auch nicht so gefühlt. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht wirklich hat. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht mal einen Arzt aufsuchen sollte, einen Nephrologen. Genau, aber das ist natürlich, das ist absolut recht. Es gibt natürlich diese Krankheiten, wo man darauf achten sollte, nicht zu viel Protein aufzunehmen. Aber in der Regel das gesunde Klientel, der gesunde Zuhörer, der hat da kein Problem damit, ein bisschen mehr Protein aufzunehmen.
Bleiben wir mal beim Thema Protein, aber ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und zwar sind das Kollagen-Supplements. Da hört man auch manchmal, dass das hilfreich sein soll für die Knochen. Was kannst du darüber erzählen?
Ja. Da ist die Evidenz super rar. Der Punkt ist der, dass viele Frauen eben wissen, ich nehme nicht ausreichend Protein auf und dann halt überlegen, okay, was kann ich da machen? Natürlich nicht ganz so einfach, jeden Tag auf eine ausreichende Menge Protein zu kommen. Und da versucht man dann eventuell das ein bisschen abzukürzen und dann halt irgendwie Kollagen aufzunehmen. Aber das ist so, dass natürlich Kollagen, wenn ich das aufnehme, auch verdaut wird. Und dann wird halt eben dieses Kollagen verdaut, die Aminosäuren werden aufgenommen. Und dieses anabole Signal, das halt das Kollagen hat, was sich dann in einer Dosierung von, ich weiß nicht, 2, 3 Gramm, ich weiß nicht, wie man das so in der Regel
5 Gramm habe ich
kauft.
oft gesehen, auch, ja.
Okay, 5 Gramm, dann eben nimmt, ist halt lange nicht so anabol, dieses Signal, und ich habe lange nicht so viele Aminosäuren, wie wenn ich halt eben mir zum Beispiel eben eine Mahlzeit gönne mit 30 Gramm Protein. Das heißt, ich würde in allererster Instanz erstmal schauen, ausreichend Protein aufzunehmen. Wenn ich das nicht schaffe, versuche ich irgendwie einen Proteinshake, irgendwas in der Richtung zu machen. Und wenn das dann nicht klappen sollte und ich keine Lust habe, mehr Protein in meiner Ernährung zu haben, auch keinen Shake möchte, dann Kollagen, aber wir haben weitaus effektivere Möglichkeiten als Kollagen und es ermöglicht nicht, dass ich da ja nicht mehr auf meine Proteinaufnahme achten muss. So leicht einfach nicht, weil natürlich ist es so, ich nehme dann das Kollagen auf, ich habe dann die enthaltenen 3 Aminosäuren in der Blutbahn und dann entscheidet der Körper, was mache ich damit. Wenn ich aber jetzt nur super wenig Protein aufnehme und dann so ein bisschen Kollagen, dann wird das nicht dazu führen, dass der Körper sich denkt, ach ja, ich bin jetzt super anabol unterwegs, habe alle Nährstoffe, die ich brauche, jetzt brauche ich mal Kollagen für die Knochen auf, sondern dann wird halt geschaut, okay, wo ist denn die Priorität? Das heißt, Protein ist auf jeden Fall da weitaus effektiver und Kollagen würde ich nicht empfehlen.
Ja, du sprichst einen super wichtigen Punkt an und das ist nämlich der Vergleich. Ne, weil viele Studien untersuchen dann ja Kollagen und in der Kontrollgruppe geben die dann Maltodextrin, was einfach zum Beispiel ein Kohlenhydrat ist. Ne? Ja. Das heißt, da kann man jetzt nicht genau sagen, liegt das jetzt am Kollagen per se oder liegt das an der einfach Proteinzufuhr? Das heißt, ein super wichtiger Vergleich wäre hier, die gleiche Menge an Kollagen mit der gleichen Menge an Protein zu vergleichen. Und das habe ich so noch nicht gesehen. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, anhand der jetzigen Datenlage, dass Kollagen vielleicht noch einen kleinen Effekt on top hätte, aber durch diesen fehlenden Vergleich mit der gleichen Proteinmenge können wir einfach noch keine finalen Aussagen, so sage ich mal, darüber treffen. Und Protein ist aber weitaus der wichtigere Faktor, denke ich, wie du auch gerade schon erwähnt hast. Kommen wir mal zur anderen Seite der Medaille, nämlich oft zu so schädlichen Substanzen, die oft auch gerne mal erwähnt werden im Vergleich zu Knochen, beziehungsweise nicht schädlich, sondern die auch als schädlich erachtet werden. Eines ist jetzt hier die Salzzufuhr. Was sagst du so zu so einer hohen Salzzufuhr? Ist das schlimm für einen Knochen?
Für einen Knochen an sich nicht. Nee, das nicht. Also natürlich ist ganz klar, wenn ich zum Beispiel viel Sport treibe, verliere ich, wie du es vorhin schon meintest, über den Schweiß einfach viel Natrium. Und da macht das schon Sinn, sogar darauf zu achten, ausreichend Natrium aufzunehmen. Es ist so, die Datenlage hast du besser im Blick. Viel Natrium kann ein Stück weit dazu führen, dass man eventuell Bluthochdruckprobleme bekommen kann. Aber auch hier ist, glaube ich, die Datenlage, korrigiere mich gerne, nicht ganz so eindeutig. Aber Natrium an sich ist kein Knochenkiller oder irgendwie ganz schlimm für die Knochengesundheit. Das war auf jeden Fall nicht. Aber genau, wo wir jetzt gerade dabei sind, was denn Natrium, Bluthochdruck, ist eigentlich nicht so evidence-based, oder?
Also es gibt da von dem, was ich gelesen habe, auf jeden Fall große interindividuelle Unterschiede. Also es gibt schon Leute, die auf jeden Fall darauf sensibel reagieren und die einen Bluthochdruck dadurch bekommen. Es gibt aber auch Leute, da scheint das nicht so eine große Rolle zu spielen. Wenn man jetzt die gesamte Bevölkerung über einen Kamm schert, es gibt schon einen Zusammenhang, nur halt ist der nicht bei jedem Einzelnen auch gegeben und da gibt es viele weitere Faktoren, von denen das auch noch abhängig ist.
Ich meine auch ethnische, oder? Ich glaube, ethnische Faktoren spielen auch eine Rolle. Irgendwie so ganz tief in meinem Hinterkopf habe ich da irgendwie, dass, glaube ich, so ein paar Bevölkerungsgruppen da eher so ein bisschen drauf reagieren. Genau.
Könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil das ja auch bei anderen Nährstoffen der Fall ist, aber das weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf, ob jetzt die Ethnie einer dieser Faktoren war, sage ich mal. Was ich auch in Bezug zum Knochen gelesen hatte, ist, dass, also es gibt in der Literatur ein paar Zusammenhänge, Assoziationen, Beobachtungsstudien zwischen einer hohen Salzzufuhr und einem schlechteren Knochengesundheit. Ne? Und dann, es gibt auch ein paar mechanistische Studien, die zeigen, dass eine sehr hohe Salzzufuhr dazu führen kann, dass sich auch die Calcium-Ausscheidung aus der Niere erhöht, weil das immer so aneinander gekoppelt ist, sage ich mal, Natrium und Calciumzufuhr ein bisschen aus der Niere. Aber auch hier wäre wieder die Sache, ja, wenn ich jetzt genug Calcium zuführe, kann ich vielleicht auch vertragen, etwas mehr Calcium auszuscheiden. Also ich würde da auch den direkten Effekt von Salz jetzt nicht als den zentralen Faktor für die Knochengesundheit betrachten, aber ich finde, man könnte es im Hinterkopf behalten, gerade in Kombination mit einer geringeren Calciumzufuhr, dass man auch über solche Geschichten nachdenken könnte.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch wichtig, nochmal zu erwähnen. Natürlich, wenn ich jetzt eine Ernährung habe, die aus Tiefkühlpizza, Burger und Pommes besteht, habe ich eine super hohe Natriumaufnahme. Und natürlich wird diese Ernährung nicht dazu führen, dass ich eine maximal tolle Knochendichte erreichen werde. Das heißt, das ist der Fall, wo natürlich dann gezeigt wird, okay, viel Natrium, schlechte Knochen, aber das ist halt eben nicht der Mechanismus vom Natrium unbedingt, sondern halt einfach, weil ich mich total ungesund ernähre. Genau deshalb, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Korrelation heißt da nicht Kausalität, absolut richtig.
Auf jeden Fall auch wieder mal ein zentrales Problem bei mehreren Themen, Korrelation und Kausalität nicht richtig auseinanderhalten zu können. Ja.
Genau. Und noch ein kleiner Hinweis: Auch hier wieder diese Osteoporose-Patientin. Die ernährt sich gesund, eventuell vegan, vielleicht vegetarisch und achtet wirklich sehr auf ihre Ernährung. Und die hat in der Regel sogar etwas zu wenig Natrium. Und von zu wenig Natrium wissen wir ganz klar, das ist nicht gut für die Knochen, das ist kein anaboles Signal für irgendwas im Körper. Und von daher ist auch hier wieder die Medaille zwei Seiten, wie du es gerade schon so schön gemeint hast. Zu viel ist vermutlich nicht gut, auch für die Knochen, aber zu wenig ist auf jeden Fall nicht gut für die Knochen.
Ein weiteres Thema, was häufig genannt wird, da ist Kaffee. Und viele Leute haben Angst vor Kaffee, was Knochen angeht. Wie siehst du das?
Ja, das kommt daher, dass Kaffee-Wirkstoff ist das Koffein. Und Koffein gehört zu den Kalziumräubern. Und lass mich das einmal erklären. Das ist einfach auf jeden Fall richtig irgendwo im Netz kursiert. Kalziumräuber Wie klingt das für dich? Was denkst du, wenn du Kalziumräuber hörst?
Da denke ich erstmal, dass jemand Kalzium aus dem Körper klaut.
Korrekt. Und genau das ist nicht der Fall. Nämlich Kalziumräuber haben diesen Effekt wirklich nur rein im Darm. Das heißt, es ist nicht so, dass diese Kalziumräuber in der Blutbahn herumschwirren, an den Kalzium, an den Knochen andocken und da schlimme Dinge machen. Das ist nicht der Fall. Dieser Effekt ist wirklich nur rein im Darm. Und es ist so, dass diese Kalziumaufnahme generell nur in einem Bereich von ungefähr 30% liegt. Das heißt, von einem Gramm, das ich an Kalzium aufnehme, wird ungefähr ein Drittel aufgenommen. Verantwortlich dafür sind unter anderem diese Kalziumräuber. Das heißt, dieser Effekt ist absolut nicht pathologisch, nicht krankhaft. Und durch den Verzicht von Kaffee habe ich vielleicht nicht so tolle Laune am Morgen, aber ich habe keinen knochenstarken Effekt von diesem Verzicht auf Koffein. Natürlich auch hier wieder die Menge ist da wichtig im Hinterkopf zu behalten. Ich würde nicht empfehlen, mehr als 300 Milligramm Koffein am Tag aufzunehmen. Das sind so 3, 4 Tassen Kaffee ungefähr. Aber in diesem Bereich, unterhalb von diesem Bereich, ist alles fein und da ist kein knochenschädigender Effekt von Kaffee oder halt eben auch Koffein.
Das ist eine tolle Nachricht. Da muss man nicht auf den morgendlichen Kaffee verzichten. Wird einem nicht das auch noch genommen?
Nee.
Was sagst du zu Spinat, Oxalsäure? Da hört man auch manchmal, dass das einen negativen Einfluss haben könnte.
Genau, gleich in Grün, also auch Oxalsäure ist ein Kalziumräuber. Gleiche Effekte wie das Koffein eben. Kalziumaufnahme im Darm wird ein Stück weit reduziert, nicht pathologisch, nicht krankhaft. Natürlich, und auch hier bist du, glaube ich, wieder der Fachmann. Oxalsäure kann ein Stück weit das Risiko erhöhen von Nierensteine. Das heißt, wenn da in der Familie einfach eine familiäre Vorgeschichte eben besteht, kann das nicht so optimal sein, jetzt jeden Tag Oxalsäure in Form von Spinat oder rote Beete zu konsumieren. Wenn ich da aber gesund bin, würde ich sagen, streng dich da nicht ein. Ich würde es nicht jeden Tag konsumieren, aber genau, das ist auf jeden Fall auch das ist auch kein Knochenkiller.
Ich denke mal, was so Phytate aus Bohnen und also Hülsenfrüchten und Getreide und sowas angeht, wird das eine ähnliche Story sein. Also auch Kalziumräuber im Darm, aber ansonsten nicht schädlich.
Nicht schädlich ist gut, genau, knochenstark. Das ist auch der Punkt, wo ich wirklich bei meiner Recherche wirklich verzweifelt und mich fragt, wie kann denn jeder Ernährungsmediziner wirklich auch namhafte, ich möchte jetzt nicht auf den Namen eingehen, aber wirklich namhafte Ernährungsmediziner von dem Konsum von Phytaten abraten, weil die Kalziumräuber sind. Es gibt Studien, die belegen, mehr Phytate in Form von Vollkorn und so weiter sind knochenstark. Und von daher, ich würde auf keinen Fall meine Vollkornaufnahme irgendwie einschränken. Phytate auf jeden Fall absolut fein und knochenstark und genau, gerne viel davon.
Auch wenn man jetzt, sage ich mal, eine niedrige Kalziumaufnahme hat und auch gefährdet ist, so für eine Osteoporose im älteren Lebensjahren, sage ich mal, selbst da würdest du sagen, Phytate kein Problem.
Wenn ich zu wenig Kalzium aufnehme, soll ich darauf achten, dass ich ausreichend Kalzium aufnehme. Das heißt natürlich, wenn ich schon einen Kalziummangel habe und den auch nicht, aus welchem Grund auch immer, nicht beheben kann, dann ist natürlich schon so, dass diese Kalziumräuber dann nicht optimal sind. Aber das ist ganz klar, ne? Lieber ausreichend Kalzium aufnehmen und dann auch dann von diesen Kalziumräubern konsumieren dürfen, als eben bewusst quasi einen Kalziummangel zu haben und sich dann quasi bei diesen Kalziumräubern einschränken zu lassen. Das heißt, absolut wichtig, ausreichend Kalzium auch hier aufzunehmen. Und genau.
Und wichtig auch zu erwähnen, wir reden hier natürlich nur rein über jetzt erstmal die Knochenaspekte. Es gibt natürlich noch tausend weitere Aspekte der Gesundheit, die man alle miteinander abwägen muss und quasi mit einbeziehen muss. Aber hier geht es jetzt erstmal nur rein um die Knochen, sage ich mal.
Korrekt, genau.
Was man auch oft hört, ist, dass Entzündungen, was auch immer Entzündungen genau heißen sollen, einen Einfluss auf den Knochen haben können. Kannst du uns auch darüber etwas erzählen und wie man das vielleicht auch durch die Nahrung beeinflussen kann?
Ja, es ist so, dass die erwähnten Osteoplasten und Osteoklasten Teil vom Immunsystem sind. Und jetzt Entzündungen, ich finde, ich habe da, oder es gibt da eine tolle Definition davon. Entzündungen sind eine Reaktion vom Immunsystem. Das heißt, wenn ich eine Entzündung habe und die dauerhaft vorliegt, dann ist dauerhaft quasi mein Immunsystem aktiviert. Und wie gesagt, die Knochenzellen sind da Teil davon. Das heißt, rein logisch macht das schon Sinn, dass chronische Entzündungen der Knochengesundheit schaden. Und das erklärt doch, warum diese anti-entzündlichen Nährstoffe, zum Beispiel eben Omega-3-Fettsäuren, knochenstarke Effekte haben und da wirklich ja, sehr sehr gut sind, auch in der Therapie, aber natürlich auch in der Prävention. Das heißt, auch hier wieder, die westliche Ernährung ist da wirklich sehr fischarm und da macht es durchaus Sinn, dass man da auch ergänzt. Und wie gesagt, in Bezug auf die Knochengesundheit macht das eben Sinn, weil die Osteoklasten und Osteoblasten Teil auch vom Immunsystem sind.
Ich hatte das so gesagt mit den Entzündungen, weil es ja auch immer so ein Buzzword ist für alles, sage ich mal, ja, anti-entzündlich und du musst deine Entzündung bekämpfen. Im Prinzip am Anfang ist eine Entzündung ja erstmal was Physiologisches, ja, was natürlich auch dann außer Kontrolle geraten kann und pathologisch werden kann. Und ja, als Oberbegriff ist natürlich ist eine Reaktion des Immunsystems, aber dann wird es natürlich super interessant zu unterscheiden, was für eine Reaktion denn genau. Also das Immunsystem ist ja so komplex, da gibt es so viele verschiedene Reaktionen, Zellen und auch sonstige Bestandteile, die da eine Rolle spielen. Deshalb muss man immer genau hingucken und oft kann man dann nicht einfach so sagen, ja, Entzündung gut oder Entzündung schlecht, sondern das muss man dann detailliert beschreiben, ne? Wie du schon sagst, jetzt zum Beispiel Fischkonsum, Omega-3 grundsätzlich eher mit positiven Knochenaspekten verantwortet, sagst du jetzt gerade, richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Auf jeden Fall, korrekt, genau.
Wie stellst du zur Rolle vom Mikrobiom zur Knochengesundheit? Ich hatte in deinem Buch gelesen, da hast du auch was drüber geschrieben.
Ja, ich habe verweise wieder auf dich. Du hast mal gemeint, irgendwie, es gibt ganz viele Leute, die komplexe Dinge auf einfache Dinge runterbrechen wollen und zum Beispiel alles mit dem Thema Darmgesundheit erklären. Das heißt, schlecht geschlafen, Darmgesundheit, Freundin Schluss gemacht, Darmgesundheit, Erkältung, Darmgesundheit. Und das ist natürlich absolut nicht der Fall. Wobei es schon Studien gibt, die zeigen, es scheint da einen Zusammenhang zu geben. Und auch hier wieder, man weiß, die Darmgesundheit spielt eine super wichtige Rolle für das Immunsystem. Das heißt, wenn ich da Entgleisungen habe, Fehlbesiedlungen, ein proinflammatorisches Mikrobiom, dann kann das natürlich dann auch negative Folgen haben für die Knochengesundheit. Wir müssen aber ehrlich sein und einfach erkennen, dass diese Erforschung vom Mikrobiom noch in den Kinderschuhen steckt. Das ist unglaublich komplex, noch komplexer, würde ich mal behaupten, als das Immunsystem. Wir haben Millionen von Darmbakterien, von verschiedenen Gattungen und so weiter. Unglaublich komplex. Wir haben nicht das gesunde Mikrobiom und das ungesunde, sondern unglaublich viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Von daher, Darmgesundheit wichtig, erklärt auch, warum manche zum Beispiel mit Reizdarmsyndrom da ein höheres Risiko haben für Osteoporose. Aber da ist es wirklich so, dass diese Forschung noch in den Kinderschuhen steckt. Da wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch einiges kommen. Aber da wirklich kausale Zusammenhänge jetzt schon von Grund auf erklären zu können, da sind wir noch weit davon entfernt.
Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, was du da gerade gesagt hast, die Forschung in den Kinderschuhen. Wir wissen irgendwo, es ist wichtig, es spielt eine Rolle, aber die genauen Details jetzt, mit was ich jetzt genau was verändere und das dann zu diesem Outcome führt, da wissen wir noch eher wenig drüber, vor allem bei diesen komplexen Systemen, die sich auch gegenseitig beeinflussen. Wir haben ja ein extrem komplexes Immunsystem, ein extrem komplexes Mikrobiom, das selber noch zusammen irgendwie in Verbindung steht und dann da irgendwie den Effekt auf die Knochen zu haben. Ja, also man kann so grundlegende Empfehlungen, sage ich mal, ist eher gut oder eher schlecht, kann man ja schon ableiten, wie eine höhere Ballaststoffzufuhr oder solche Geschichten. Aber viel mehr kann man häufig für viele Dinge noch nicht sagen. Es gibt mit Sicherheit auch Ausnahmen, wo man auch mit gewissen Probiotika-Stämmen oder so auch Erfolge erzielen kann. Aber um es allgemein zu halten, ist das natürlich noch viel in den Kinderschuhen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem ist ja auch vor allem, dass wir das Mikrobiom nicht im Labor groß erforschen können. Wir haben da ein anaerobes Milieu. Das heißt, Sauerstoff tut den Bakterien nicht so gut. Und wir können das nicht nachbilden. Wir können ja im Tierversuch, können wir irgendwie Ratten erforschen, was die machen in einem Darm. Aber wir können das menschliche Mikrobiom nicht im Labor erforschen. Das geht noch nicht. Und ja, so komplex, wie du gerade eben gemeint hast. Und von daher ist da auf jeden Fall noch einiges an Forschung zu tun. Vielleicht etwas für dich in der Zukunft, für die, genau. Aber auf jeden Fall, da gibt es noch einiges zu tun. Und wenn es Empfehlungen gibt, keine Ahnung, eine bestimmte Gattung zu verwenden und so weiter, dann sind das eigentlich Dinge, die nicht so wirklich evidenzbasiert sind. Es macht schon Sinn auf jeden Fall bei manchen, dass man da auf Präbiotika, Probiotika achtet und so weiter. Aber so wirklich ganz strikte Empfehlungen, das muss man auf jeden Fall machen und so weiter. Das ist auf jeden Fall aktuell noch nicht möglich.
Noch einmal kurz eingeschoben zur Definition. Präbiotika sind Ballaststoffe, also sind alles Dinge, von denen diese Mikroorganismen im Darm sich ernähren, die verstoffwechseln können. Und Probiotika sind diese Mikroorganismen selber, die sich dann im Darm und gegebenenfalls ansiedeln können, ist einmal zur Begriffsdefinition noch. Und dann gibt es sogar noch Postbiotika. Das sind die Stoffe, die diese Mikroorganismen im Darm dann bilden, wie zum Beispiel diese Butyrat, also Short-Chain Fatty Acids, kurzkettige Fettsäuren. Das sind quasi die Produkte, die von denen gebildet werden. Noch kurz ein Exkurs ins Mikrobiom hier. Ja, ein weiteres meiner Herzsysteme, was ich super spannend finde auch immer, ist Kreatin. Und da hatte ich auch was zu Knochen gelesen oft. Was sagst du denn? Hast du da Erfahrungen mit? Hast du mal was dazu gelesen? Was denkst du über Kreatin und Knochengesundheit?
Ja, natürlich für uns mega spannend. Ne? Wir sind ja beide im Fitnessstudio aktiv und das ist natürlich Kreatin. Somit gehört da zum Tagesablauf dazu. Und auch hier wieder, Knochen und Muskeln haben einfach einen super engen Zusammenhang. Und woher kommt das? Natürlich, stell dir vor, du hast die Osteoporose zum Beispiel und jetzt machst du eben im Fitnessstudio Sport, um die Belastung deiner Knochen eben zu stärken. Wenn ich jetzt Kreatin nehme, hat das nicht keinen direkten Effekt auf die Knochendichte. Aber ich habe mehr Kraft. Das ist der Effekt von Kreatin. Wenn ich mehr Kraft habe, kann ich stärker, schwerer trainieren. Die Knochen werden auch stärker gereizt. Und von daher erklärt das, warum Kreatin durchaus Sinn machen kann. Auch wenn ich halt eben jetzt zum Beispiel jung bin und halt Muskeln aufbauen möchte und da im Fitnessstudio aktiv bin. Aber auch wenn ich dann älter bin, Osteoporose habe und da auch halt dann im Studio bin und Muskeln aufbauen möchte.
Ja, also du hast es eben am Anfang schon mal angewähnt, ne? Muskeln und Knochen, das kann man oft nicht so einfach trennen, das gehört dann oft auch zusammen, ne? Wenn ich eine stärkere Muskulatur habe, weil gerade diese Belastung auf den Knochen kommt ja oft auch hauptsächlich sogar vom Zug von der Muskulatur und nicht nur durch die externen Gewichte. Das ist auch so eine Sache, die für mich spannend zu hören war. Das habe ich nämlich auch mal das erste Mal gehört, dass jetzt zum Beispiel so schweres Krafttraining, die Hauptbelastung auf den Knochen kommt nicht mal unbedingt durch das externe Gewicht, was da drauf liegt, sondern durch den Zug vom Knochen, der einfach dann an den Knochen, sag ich mal, zieht und darüber die Belastung ausübt. Ich weiß nicht, kennst du Kando, Professor Kando? Das ist dieser Hauptkreatin-Forscher, sag ich mal, der berühmteste, der super viel publiziert in dem Bereich. Hast du mal was von dem gelesen?
Nee.
Der Kreatingott wird er auch genannt, Professor Kander. Und der hatte auch Forschung gemacht und Daten, also viel Präklinik, halt Zellkulturstudien, die gezeigt haben, ja, wenn du Kreatin irgendwie auf Osteoblasten schmeißt, teilweise kann das schon funktionieren, dass die etwas mehr aktiver werden, sage ich mal. Das heißt, es gibt präklinische Hinweise auch von einem direkten Effekt, also nicht nur indirekt über die Muskulatur. Und die haben auch klinische Daten gemacht, also die haben mit postmenopausalen Frauen, erstmal 2015 oder so wurde das publiziert, haben die Kreatin supplementiert in höheren Dosen, als das gängig wäre für den Muskel. Also jetzt nicht 5 Gramm, sondern es waren, glaube ich, über 10 Gramm. Und die hatten da sogar nach einem Jahr einen Benefit auf die Knochenmasse gesehen, auf die Knochendichte gesehen. Mechanismen natürlich, das ist immer eine Kombination dann aus Muskulatur und irgendwelchen direkten Effekten, die da theoretisch eine Rolle spielen könnten. Das Witzige ist, die haben die Studie in größer wiederholt, 2023 publiziert, kein Effekt auf Knochendichte. Ja, und der war letztens auch im Podcast der Kando von Simon Hill, das ist ein super Podcast aus Amerika auch, und da hat er das auch diskutiert und meinte, ja, er glaubt persönlich, das erste Finding aus 2015 war einfach Zufall. Ne, weil manchmal in Studien gibt es natürlich auch Zufall. Ne? Also ein gewisser Teil der Paper wird zufällig sein und die größere, bessere Studie hat keinen direkten Effekt auf die Knochendichte gezeigt, aber auf die Knochenarchitektur. Ja, die haben da solche Marker genommen, diese Trabekel, diese Knochentrabekel, wie die liegen und haben da mit bestimmten Analysen gezeigt, dass die eventuell stabiler sein könnten. Ja, und seine Meinung von dem führenden Wissenschaftler ist da auch, ja, es gibt Hinweise, dass das theoretisch was machen könnte. Wenn es was macht, wird es natürlich deutlich geringer sein als jetzt der Effekt von so einem schweren Krafttraining oder so etwas. Aber da muss man wieder natürlich die Gegenseite aufwiegen. Der Schaden hier, das mögliche Risiko ist da total gering. Ne? Und wenn ich die anderen Benefits auf die Muskulatur mitnehme, eventuell noch was auf den Knochen habe, dann fällt es mir nicht schwer, das dann auch für sowas zu empfehlen mit dem Hinweis, ja, es ist noch längst nicht bewiesen, aber es gibt vielleicht da einen potenziellen Effekt.
Ja, und ich denke, du hast gerade gemeint, es gibt ja wirklich unglaublich viele Studien von Kreatin bezüglich Muskelaufbau und so weiter. Und das ist ganz, ganz klar, ne? Wenn ich stärker werde, wenn ich Sport mache, Muskeln aufbaue und einfach stärker werde, dann kann ich auch die Knochen stärker reizen. Von daher ist es wirklich rein logisch, dass da was passiert. Wir können das eventuell jetzt in den Studien noch nicht ganz so abbilden, aber das macht schon Sinn, halt, ob man das mit Kreatin macht oder ohne Kreatin. Aber wenn ich stärker werde, wenn ich schwerer trainieren kann, dann habe ich da einen tollen Effekt und das wird früher oder später dann auch die Knochengesundheit beeinflussen.
Ja, Samuel, wir sind fast am Ende angekommen durch dieses Riesenknochenthema. Hast du vielleicht noch, um das Ganze mal zum Abschluss zu bringen, hast du eine Sache, die du den Zuhörern mitgeben würdest, so als Take-Home-Message, sage ich mal, was du als super wichtig oder mit am wichtigsten erachten würdest, dass den Leuten im Kopf bleibt? Dann ist jetzt deine Chance.
Prima. Ja, ihr Lieben, ich erlebe das jeden Tag. Ich berate Frauen mit Osteoporose und von daher, ich erlebe halt jeden Tag, was diese Krankheit mit den Knochen machen kann, aber auch mit den Menschen. Und von daher, seid euch bewusst, eure Knochen sind super wichtig. Ihr habt jetzt die Chance, die maximale Knochendichte aufzubauen und schleppt eure Mutter zur Knochendichtemessung. Das heißt, wenn es Risikofaktoren gibt, die könnt ihr googeln, die könnt ihr in meinem Buch nachlesen. Wenn es Risikofaktoren gibt, dann geht frühzeitig zur Knochendichtemessung. Ihr wollt die Krankheit früh erkennen und das ist mein Abschluss.
Das ist doch ein sehr, sehr schöner Appell und schöner Abschluss fürs Ende. Können Leute sich denn sonst noch finden, wenn sie noch mehr von dir erfahren wollen? Du machst ja auch ein bisschen Content.
Ja, Instagram, Knochenstark, Osteoporose heiße ich da, Facebook, ich habe eine große Selbsthilfegruppe zu dem Bereich Ernährung bei Osteoporose und Osteopenie. Genau, sonst halt, wie gesagt, googelt Knochenstark oder meinen Namen, dann werdet ihr mich hoffentlich finden, wenn ich irgendwas richtig gemacht habe.
Du hast natürlich auch ein Buch geschrieben über knochenstarke Ernährung. Das findet man auch, wo kann man das kaufen?
Bei Amazon oder für alle, die Amazon nicht möchten, bei mir auf der Homepage skochenburger.de, da könnt ihr das bestellen. Und genau, ist für die, vielleicht für Ernährungsberater oder für alle, die in diesem Bereich tätig sind, relevant, nicht unbedingt für die Prävention. Das heißt, achtet in der Prävention auf ausreichend Vitamin D, Protein, habt keine Mangelernährung, kein Untergewicht, dann seid ihr da, ist mal gut versorgt. Eine Therapie, wenn ihr jemand habt, der Osteoporose hat oder Osteopenie, die Vorstufe, genau, das Buch für euch.
Perfekt. Danke, Samuel.
Ja, danke dir.